Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Der Schriftsteller Dos Grünbein ist gleich zu Gast bei uns mit seinem neuen Buch Der Komet. Da geht es um eine junge Frau, die in der Zeit des Nationalsozialismus nach Dresden zieht, dort Kinder bekommt, den Alltag und die Gewalt der Zeit erlebt, bis zur Bombardierung Dresdens im Februar 1945. Gleich mehr dazu im Gespräch mit Dos Grünbein.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Jetzt werden Sie hier eine Frau kennenlernen. Dora Wachtel heißt sie. Sie ist auf dem Land groß geworden in Schlesien und mit 16 nach Dresden gekommen im Jahr 1936. Noch im selben Jahr, also mit 16, ist sie Mutter geworden. Und bald darauf hat der Krieg auch in ihr Leben eingegriffen. Ihr Mann wird eingezogen, an die Front im Osten geschickt. Und dann kommt der Krieg endgültig auch nach Dresden, als die Stadt im Februar 1945 im Bombenkrieg untergeht. Dos Grünbein erzählt von dieser Frau. Von Dora Wachtel in seinem neuen Buch, der bekannte Lyriker, Essayist, Büchner, Preisträger Dos Grünbein. Und jetzt ist er hier im Studio. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Grünbein.
Guten Morgen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Grünbein, dann ähnelt diese Frau, also Dora Wachtel, in vielen ihrer eigenen Großmutter. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, es ist schon die Geschichte dieser Großmutter, der Mutter der Mutter, die halt mit der Geschichte Dresdens verknüpft ist. Sie selber hat den Angriff dann knapp überlebt, aber noch viel wundersamer ist halt die Rettung ihrer beiden Töchter, und einer davon war meine Mutter, und diese Rettung ist einer Frau aus dem Haus zu verdanken, das dann bei der zweiten Angriffswelle auch wirklich getroffen wurde. Mhm. Und die war geistesgegenwärtig genug, aus dem Luftschutzkeller wieder rauszugehen, und so gibt es mich auch überhaupt.
Durch die Hilfe dieser Nachbarin, ihrer Mutter. Ihr Buch, Der Komet ist der Titel. Das Buch hat jetzt keine Gattungsbezeichnung. Es ist ein Roman, eine Erzählung, ein Memoir. Das haben Sie offen gelassen. Warum wollten Sie das offen lassen? Was für eine Art Erzählung das ist?
Ach, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte davon drauf gestanden im Untertitel ein Bericht. Mhm. Das hat man aber irgendwie aus, weiß ich nicht, buchmarkttechnischen Gründen verworfen.
Klingt zu nüchtern vielleicht.
Klingt zu nüchtern, zu sachlich, würde abstoßen. Aber in Wirklichkeit ist es das. Es ist quasi in einem Berichtston verfasst. Das Wichtige daran ist ja, dass es sozusagen einerseits dieses kleine Leben da im Dritten Reich geschildert wird, zugleich aber eben auch die Stadt als solche sozusagen ein Protagonist ist. Ja, und tatsächlich viel Geschichte des Dritten Reiches, Alltagsgeschichte hineinkommt und so. Und diese Ebenen, auf dieser Ebene bewegt sich das.
Das würde ich mir gerne auch alles anschauen mit Ihnen jetzt in unserem Gespräch. Würde aber erst mal gerne wissen wollen, Ihre Großmutter, das erwähnen Sie auch in dem Buch, ist in den 90er Jahren gestorben. Ja. Was hat denn dazu geführt, dass Sie das Buch jetzt geschrieben haben, veröffentlicht haben?
Naja, es gibt mehrere Ankündigungen. Ich habe mal ein Prosabuch veröffentlicht, Die Jahre im Zoo. Da geht es um meine eigene Kindheit und Jugend in Dresden. Und da gibt es eine Passage, wo ich sozusagen zurückspule. Und da ist diese Situation, dass diese Leute zum Schluss, 45, plötzlich alle immer in diesen Luftschutzkellern gelandet waren. Und ich habe mich damals schon gefragt, wie ist es dahin gekommen? Das würde ich gerne eines Tages mal erzählen. Es ist sozusagen die Geschichte von unten herauf, aus diesen Kellern. Und das habe ich dann nun Jahre später getan. Nach vielen Recherchen dann auch. Der Unterschied ist ja, normalerweise schreibe ich eher Gedichte, auch gerne lange Gedichte, Zyklen, so weiter. Aber die Gedichte, die entstehen viel spontaner, während diese Art Prosa viel Recherche auch braucht. Es geht um viele Details, die überprüft werden müssen, so weiter. Im Kern aber dreht es sich um ein paar Familienanekdoten, die sind absolut verbürgt, die sind sozusagen immer der Kern.
Und Sie nennen Ihre Großmutter, also Dora Wachtel, mit einer, wie ich finde, sehr interessanten Formulierung einmal eine Pionierin des Augenblicks. Was bedeutet das denn?
Naja, ich sehe dieses Geschehen natürlich weitgehend dann durch ihre Augen, also ihre Ankunft in der Stadt oder ihre erste Schwangerschaft, ihre Arbeitssuche, dann die Beziehung zu meinem Großvater oder wie sie dann den Ausbruch des Krieges erlebt. Und zugleich hat sie etwas, sie sieht immer wieder Vorzeichen. Nicht? Die Stadt als solche ist wie so ein Wald aus Vorzeichen. Und wenn man genauer hinschaut, hätte man sie oder konnte man sie schon deuten. Das ist so ein Motiv, das mitschwingt. Da kommt dieses Motiv des Kometen hinein. Nicht? Am Anfang des Jahrhunderts gab es mal dieses Kometenfieber. Der Komet Halley zeigte sich, also in der Vorstellung auch über den großen Städten der Welt. Und dann gab es eben diese Weltuntergangsfantasien, das ist noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und das Interessante darin ist, damals hat die Menschheit sich diese Weltuntergangsfantasien gemacht und wenig darauf ist schon der Erste Weltkrieg, der tatsächlich ein Untergang ist, einer ganzen Zivilisation. Und dann kommen diese 20er Jahre, der Versuch sozusagen daraus zu lernen, zum ersten Mal eine Demokratie in Deutschland und dann kommt Hitler an die Macht und ein zweiter Krieg bereitet sich vor, ein noch viel schwererer Untergang.
Ja.
Das waren die realen Untergänge, aber die Fantasie der Menschen hat sie sich eigentlich schon öfter vorgestellt.
Sie haben schon gesagt, das ist auch ein Porträt von Dresden in dieser Zeit und daran fand ich unter anderem interessant, also Dresden wird ja viel erinnert, auch gerade durch die Zerstörung dann am Ende des Krieges als die Barockstadt, die eine der schönsten deutschen Städte, die Stadt August des Starken und so weiter. Sie machen in Ihrer Erzählung auch gerade von der Ankunft dieser jungen Frau, die da aus dem Land in diese für Sie sehr, sehr große Stadt kommt nach Dresden, machen Sie vor allem die Modernität der Stadt in dieser Zeit stark in den 30er Jahren. Was war denn modern an Dresden in dieser Zeit?
Naja, also das ist möglich durch den Kontrast, den sie ja praktisch mitbringt. Sie kommt wirklich, sie ist wirklich ein Landkind. Als kleines Mädchen hat sie Ziegen gehütet. Und was sie kennengelernt hat in ihrer Kindheit, frühen Jugend, sind allenfalls so ein paar schlesische Städte. Und dann steigt sie eines Tages da in den Zug in Breslau und kommt aber in Dresden dann an und sieht plötzlich eine solche kleine Metropole und das ist verbürgt, also Dresden damals war was. Das heißt, es war also einerseits vom Verkehrsaufkommen dergleichen doch eine moderne, lebendige, pulsierende Stadt und dann natürlich auch sozusagen die große deutsche Kulturstadt, die als solche auch immer verkauft wurde, also mit einem starken Tourismusfaktor bis hinein auch ins Dritte Reich. Man sieht es so an Prospekten, Stadtführern, Stadtplänen dieser Zeit. Also da wird immer viel Werbung gemacht für Dresden, deutschlandweit und weltweit. Und das hat dazu geführt, dass es eben, wie gesagt, eine außerordentlich belebte Stadt da an der Elbe war. Und das erlebt sie einfach, dieses Fiebrige, die vielen Kinos, die vielen Kaffeehäuser, die Einkaufsstraßen und so weiter. Das ist dann plötzlich, irgendwann heißt es mal, jetzt hat sie praktisch wie so ein Wohnzimmer dazu, die Stadt war ihr Wohnzimmer geworden.
Dos Grünbein ist zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur mit seinem neuen Buch Der Komet und da erzählt Dos Grünbein von seiner Großmutter Dora, die mit 16 Jahren nach Dresden kommt, 1936. Ihr Mann war 10 Jahre älter, er hat als Schlachter in einer Großschlachterei gearbeitet und Herr Grünbein, von Oskar Wachtel, Ihrem Großvater, schreiben Sie, der habe sich geweigert, bei den Nazis mitzuspielen. Was hat das denn bedeutet für Ihre Familie, dieses Nicht-Mitspielen?
Also Oskar, da im Buch, das ist auch sein realer Vorname, war am Dresdner Schlachthof beschäftigt. Das war einer der größten Europas. Dieser Schlachthof spielt ja auch weltliterarisch schon mal eine Rolle durch Kurt Vonneguts Buch Slaughterhouse-Five. Der amerikanische Schriftsteller erzählt da seine Geschichte, wie er als Kriegsgefangener dort in der Zwangsarbeit ist und eben auch den Bombenangriff knapp überlebt. Das heißt, das ist ein Schauplatz dieses Buches, ist dieser Schlachthof, der relativ zentral liegt. Der liegt ein bisschen außerhalb dieses innersten Zentrums. Es gibt auch so die Idee der inneren Stadt. Ja, ich hab dem ganzen Buch auch so einen Stadtplan beigefügt, wo der Leser gerne also eingeladen ist, da mal die Verläufe, die Straßen selber zu prüfen. Damit man nämlich sieht, es ist alles in einem ziemlich überschaubaren Zentrum. Und etwas peripher dazu liegt dieser Schlachthof, der eine große Rolle spielt, auch so wieder ein Kontrast. Das Thema des Schlachtens überhaupt, das war eben das, was eigentlich das ganze Leben meines Großvaters bestimmte. Von da wird er dann auch eingezogen in diesen Krieg, hat relativ Glück, weil er eben in der Kompanie, in einer Reiterkompanie, der Koch ist. Und vielleicht ist es ja so, also die Leute, die dann eher mit der Truppenversorgung zu tun haben, haben relativ große Chancen zu überleben.
Und dieses Nicht-Mitspielen bei den Nazis,
was ja, eine frühe Geschichte ging immer so, also wie er eines Tages verprügelt wird auf offener Straße, weil er so einen SA-Trupp nicht gegrüßt hat. Da kam einer richtig rüber und hat ihm eine reingehauen. Und, das kam für ihn nicht in Frage. Und das Interessante ist, also er war so in keiner dieser Parteigliederungen oder Organisationen beschäftigt, was ich ganz gut finde, weil der andere Großvater väterlicherseits, der ist durchaus in die NSDAP eingetreten. Aber auf dieser, bei dem, ich weiß es nicht, keine große Karrieresucht, muss man sagen. Also der war froh, dass er diese relativ sichere Arbeit hatte. Es genügte ihm.
Und Ihre Großmutter, Dora, von der Sie ja vor allem erzählen in dem Buch, wie hat sie die Gewalt in der Nazizeit miterlebt? Also die Verfolgung der Juden auch in der Stadt in Dresden und zum Beispiel auch der Umgang mit Kriegsgefangenen dort?
Ja, das ist ein Thema und also vielleicht eine der seltsamsten Sachen. Sie hat mir eines Tages was anvertraut, was sie anscheinend vielen gar nicht erzählt hat. Und die Geschichte kommt dann vor, wie ein weitläufiger Verwandter auf Urlaub kommt und bei sich zu Hause nicht reinkommt und sie lässt ihn bei sich rein und man trinkt ein bisschen und irgendwas. Und da stellt sich raus, der ist da Wachmann gewesen in Treblinka. Das erzählt sie mir wirklich. Das ist eines. Das andere, das Schicksal der jüdischen Menschen, der Stadtbevölkerung durchaus immer wieder eine Rolle spielte. Und da gibt es eben tatsächlich darin die Erzählung einer Hausmitbewohnerin, die praktisch so eine Razzia bekommt. Also ihr Sohn war schon ausgereist nach Amerika, aber diese alte Dame war noch da. Dann natürlich der 9. November. Da gibt es klare Schilderungen von ihrer Freundin Trude, die eben die Synagoge direkt hat brennen sehen. Ja, also diese Motive sind drin. Das hat sie nicht vergessen.
Ihr Buch endet damit, wie Dora, wie Sie auch schreiben, wie von Sinnen durch die Trümmerstadt stolpert. Also nach der Bombardierung der Stadt im Februar 1945. Sie haben das vorhin schon kurz angesprochen. Da ist Dora, sie war im Krankenhaus vorher. Sie ist getrennt von ihren Kindern. Und damit endet dieses Buch ganz abrupt, als ob Dora eigentlich, dachte ich so bei mir, für den Rest ihres Lebens in dieser Trümmerstadt stehen würde. Haben Sie das Buch auch mit dieser Absicht so enden lassen?
Na, ich wusste tatsächlich, dass es mit diesem Tag danach enden sollte. Erstmal nur der Verlust der Stadt. Es gibt vieles, was später noch eine Rolle spielt. Ich habe eines ja nachgetragen, da geht es mal um die Chronologie. Also es gibt zwei so Durchbrüche in die Zukunft. Eine Erinnerung aus meiner Kindheit, wo ich bei ihr war, mit einer Verletzung hatte. Und das Zweite, das ist kurz vor ihrem Tod geschehen. Das erzählte mir dann wieder meine Mutter. Der hat sie sich eben anvertraut, sozusagen in der Zeit der Krankheit, kurz vor ihrem Tod hat sie eben nochmal erzählt, was ihr dann widerfahren ist beim Einmarsch der Russen, ja, dass sie da auch vergewaltigt wurde. Das sind aber Sachen, die in dieser Erzählzeit ja nicht stattfinden. Das ist interessant, wenn viele Geschichten, die sich um das Kriegsende drehen, viele vor allen Dingen, sagen wir mal, im späteren Westdeutschland, da gibt es so Erzählkerne, die dreht sich immer wieder um die Ankunft etwa der Amerikaner oder so. Und meistens ist es ein schwarzer GI, der da irgendwie aus der Panzerluke rauskommt. Oft haben die dann auch noch Kaugummi dabei und so. Das Verrückte an der Sache ist, das wird halt so oft erzählt, dass man merkt, okay, das ist ein Muster auch. So, und da gibt es halt irgendwie so tradierte Muster der Erzählung. Die Russenvergewaltigung ist kein Muster geworden. Die hat es wirklich bis zum Schluss bei sich behalten, wollte es aber dann doch erzählen, hat gesagt, das ist passiert. Und von diesem versiegelten, auch den versiegelten Erinnerungen handelt das eigentlich auch. Ja, ich habe wirklich nur, weil es eben parallel ist, ihr Schicks oder ihre Geschichte und die der Stadt an dem Moment Schluss gemacht, wo die Stadt nicht mehr da ist. Nicht alles Weitere kann man fortsetzen, aber das, darum geht es hier nicht.
In dem Buch Der Komet, das neue Buch von Doris Grünbein, wird heute im Surkamp Verlag vorgestellt. In der kommenden Woche wird es erscheinen, für alle zugänglich sein. Das Buch hat 290 Seiten, 25 € ist der Preis. Ich sage vielen Dank bis hierher, Herr Grünbein. Sie bleiben erfreulicherweise noch bei uns in dieser Stunde. Jetzt hören wir hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur einen Literatur-Nobelpreisträger, Abdulrazak Gurnah. Er hat 2021 den Nobelpreis bekommen und gestern war er in Deutschland und hat die diesjährige Marbacher Schiller-Rede gehalten. Abdulrazak Gurnah wurde in Tansania geboren, er lebt in England und das Erbe des Kolonialismus, das ist eins seiner großen Themen. Darüber hat er gestern auch in Marbach gesprochen. Unsere Kollegin Silke Arning hat ihm bei seiner Schiller-Rede zugehört.
Wenn man im fernen England lebt und sich mit Englisch und englischer Literatur beschäftigt, liegt es nicht unbedingt auf der Hand, auch das deutsche Literaturarchiv in Marbach zu kennen. Doch als die Bitte bei ihm eintraf, er möge doch die Schillerrede halten, gab es für Abdulrazak Gurnah überhaupt keine Zweifel.
So, yeah, that's good, I'll do it.
Das ist gut, das mache ich. Dieses entschiedene Ja Gurnahs zur Schillerrede hat seinen Grund. Wer den aktuellen Roman des Literatur-Nobelpreisträgers Nachleben liest, wird auf Seite 179 erfahren, dass der Protagonist dieser Geschichte, ein ostafrikanischer Soldat namens Hamza, ein Buch erhält. Ein Geschenk eines Offiziers der deutschen Besatzungstruppe. Ein kleines Buch mit goldschwarzem Einband, Schillers Musenalmanach für das Jahr 1798. Mit Hilfe von Schillers Balladen über Tyrannei und Gerechtigkeit soll Hamza Deutsch lernen. Ein unerhörter Akt. Das könnte man geradezu als Beleidigung auffassen, meint Abdulrazak Gurnah. Wie kann man einem afrikanischen Söldner Deutsch beibringen, damit er so etwas Raffiniertes wie die Poesie von Schiller lesen kann?
Something insulting. How can you teach this African mercenary to read German so that he can read something as refined as the poetry of Schiller?
Schiller und andere deutsche humanistische Geistesgrößen aber halten die Deutschen nicht davon ab, während ihrer Zeit als Kolonialmacht in Deutsch-Ostafrika schwerste Verbrechen an der einheimischen Bevölkerung zu begehen. In seiner Schillerrede im Deutschen Literaturarchiv in Marbach erzählt Abdulrazak Gurnah von seinem Großonkel. Der hatte für die afrikanische Söldnerarmee der deutschen Besatzungstruppe gearbeitet und von den brutalen Strafen der Offiziere berichtet. Die Grausamkeit der deutschen Kolonialherren zeigt sich auch bei der Niederschlagung des Mai-Mai-Aufstandes 1905, dem 75.000 Einheimische zum Opfer fallen. Noch sehr viel höher sind die Opferzahlen 10 Jahre später, während des Ersten Weltkriegs. 300.000 afrikanische Zivilistinnen und Zivilisten kamen durch Krieg, Zwangsarbeit und Hunger ums Leben. An all diese Schrecken erinnert der Literatur-Nobelpreisträger in seiner Rede, eine Heimat von deutschen, später von britischen Kolonialmächten verwüstet. Es ist vielleicht nicht mehr möglich, die genaue Zahl der verlorenen Leben, der gebrochenen und ausgelöschten Geschichten zu ermitteln und wie viel Leid von dieser Zeit zurückgeblieben ist. Es ist bedauerlich, dass diese historische Episode in den Ländern, die diese schlimmsten Gräueltaten begangen haben, nämlich in Deutschland und in England, kaum bekannt ist. Nach den Gründen für diese unerbittliche Grausamkeit habe er in seinem Roman Nachleben nachgehen wollen. Dabei kam Abdulrazak Gurnah Schiller in den Sinn, dessen Gedichte er als 15-jähriger Teenager gelesen hat. Schillers lyrische Melancholie habe ihm einen Weg gezeigt, seine Geschichte über die deutsche Kolonialherrschaft, über Rassismus und Gewalt zu erzählen. Und der in Tansania geborene Literatur-Nobelpreisträger mahnt, das Leid, das den Menschen in Ostafrika zugefügt wurde, dürfe nicht vergessen, nicht verharmlost werden. Die historische Verantwortung für diese Ereignisse wird nicht übernommen. Ich bin davon überzeugt, dass die Übernahme der Verantwortung für Unrecht der erste Schritt zur Verständigung und Versöhnung ist.
Die Schillerrede des Literaturnobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah gestern in Marbach. Jetzt bei diesem Bericht hat auch der Schriftsteller Doris Grünbein zugehört. Und ich dachte jetzt so, eine sehr gute Idee, Abdulrazak Gurnah da einzuladen, damit auch er uns erinnert an dieses Kapitel unserer Geschichte, das ja wirklich sehr wenig erinnert wird bei uns, oder? Was denken Sie?
Ich kann mich erinnern, dass einer der Großväter hatte immer wieder von diesem Magi-Aufstand noch erzählt, aber es war später vollkommen aus dem Bewusstsein, eben ausgelöscht wiederum durch zwei Kriege und so fort. Nein, ich finde das sehr gut, dass es diese Verbindung plötzlich gibt, dass wir hier einen Schriftsteller haben, der dann eben über diese, sagen wir mal, Urerlebnis Schiller jetzt die Brücke bauen kann. Und ja, diese Dinge müssen wieder ins Gedächtnis zurückgerufen werden. Wir hatten das ja auch bei der deutschen Kolonialpolitik im heutigen Namibia, Deutsch-Südwestafrika, und bei der Beutekunstdebatte und so, da ist das ein bisschen in den Fokus gerückt. Aber Tansania, interessanterweise, bleibt weiterhin außen vor.
Dann hoffen wir, dass wir da noch mehr darüber reden und noch mehr davon hören in Zukunft.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt möchten wir Ihnen hier den einzigen Roman der US-amerikanischen Lyrikerin Gwendolyn Brooks vorstellen. Maud Marfa heißt das Buch und es hat lange gedauert, bis dieser Roman bei uns angekommen ist. Erschienen ist er schon 1953, 3 Jahre nachdem Gwendolyn Brooks mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, als erste schwarze Frau für ihren Gedichtband Annie Erle. Gwendolyn Brooks war eine ganz wichtige Stimme als Schriftstellerin und als Bürgerrechtlerin. Unter anderem hat die Dichterin Amanda Gorman Brooks eins ihrer Vorbilder genannt. Die Kritikerin Verena Auffermann hat den Roman von Gwendolyn Brooks für uns gelesen und ist jetzt hier auch im Studio. Seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
In was für eine Welt führt denn dieser Roman? Maud Marfa ist der Titel.
Ja, ist erstmal die Welt der 30er, 40er und frühen 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Es ist die Welt des schwarzen Amerika, insbesondere die Welt, die im Süden von Chicago damals sich abgespielt hat. Es ist aber wahrscheinlich die wichtigste Bemerkung, Amerika zu einer Zeit der großen Rassenunruhen. Little Rock, Sie werden sich daran erinnern. Es ist die Zeit, in der Rosa Parks sich geweigert hat, in einem Bus aufzustehen, weil ein Weißer den Bus betreten hat. Es ist also eine aufgewühlte Zeit und sie ist mit ihrem Roman Maud Marfa eigentlich davor, ein paar Jahre davor hat sie den publiziert.
Und diese Maud, die Hauptfigur, was für Erfahrungen macht die in dieser Welt?
Der Roman ist deshalb ein Kuriosum, weil sie eben eine Lyriker gewesen ist und dann in den folgenden Jahren ihres langen Lebens auch immer geblieben ist. Es ist eine Autobiografie, sie nennt es auch so, dezidiert. Aber es ist eine Autobiografie, die sich sehr kurz fasst. Und sie fasst das Leben, das sie bis dahin gelebt hat. Sie war ja noch relativ jung, als der Roman erschien. Das Leben, das sie bis dahin erlebt hat, in Szenen auf. Ist also keineswegs ordentlich erzählt. Sondern sie nimmt sich sozusagen Stichworte heraus. Sie nimmt sich Höhepunkte heraus. Zum Beispiel die Geburt einer Tochter. Sie beschreibt eine Liebe, die nicht stattfindet, zu ihrem Mann. Einen Mann, den sie dann im wahren Leben tatsächlich, von dem sie scheiden lässt und den sie dann wieder heiratet. Sie beschreibt aber natürlich, und das ist das eigentliche Thema dieses Buches, das Leben in einem großen Haus, in einem Mietshaus. Das Haus war für 3 Zimmerwohnungen gedacht und nun haben die Bewohner, die Eigentümer das in kleinste Einheit, Kitchenettes hieß das, aufgeteilt, sodass die armen Menschen, die da wohnen mussten, sagen, überhaupt keine Privatheit hatten. Sie hatten keine Toilette, sie hatten kein Wasser und so weiter. Und ich glaube, die Gwendolyn Brooks hat aus dieser Enge auch sehr viel geschöpft. Denn die Wände hatten Ohren und sie hat das ganze Haus gehört. Sie kannte jeden Ton, sie kannte jeden Nachbarn an ihrem Schrei. Und das hat sie alles in sich aufgenommen und das ist Teil dieses Romans.
Und in was für einer Haltung lässt jetzt Gwendolyn Brooks ihre Figur Maud da auf dieses ganze Geschehen schauen und durch die dünnen Wände hören?
Sie ist nie mitleidig mit sich selbst. Sie ist nie weinerlich. Sie ist eine starke Frau, so wie sie uns entgegentritt, ohne das zu betonen. Sie hat einen distanzierten, aber anteilnehmenden Blick. Also sie ist die Person einer anteilnehmenden Beobachterin, die alles fast durch ein soziologisches Auge sieht, ist aber gleichsam auch mit ihrem eigenen Leben verknüpft. Und das ist, glaube ich, ihre große Leistung, dass sie sowohl in der Ferne als auch ganz nah bei sich in der Schilderung dieser kleinen Episoden, die sich in der Gesamtheit dieses kurzen Romans, muss man sagen, doch zu einem sehr geschlossenen und auch ergreifenden Bild, obwohl das Wort ergreifend hätte sie wahrscheinlich schrecklich gefunden, aber doch zu einem solchen Bild zusammenfügt, Und ich verstehe nicht, dass man das erst jetzt übersetzt hat, aber es ist ja noch nicht zu spät. Es ist erst vor 70 Jahren erschienen, der Roman. Aber es ist wirklich ein Buch, was uns heute in dieser aufgewühlten Zeit, in der wir leben, sehr viel erklären kann, auch an kleinen Rassismen, an minimalen Bewegungen, an Augenzwinkern quasi. Und das beschreibt sie in einer ganz zurückgehaltenen und zugleich deutlichen Art. Es ist immer das eine und das andere. Und das finde ich, erschienen 1953, das muss man sich mal überlegen, das finde ich eine wirklich ganz enorme Leistung von dieser Frau.
Und dieser ja doch eher sachliche, nüchterne Ton, hat sie das eigentlich überrascht, wenn man daran denkt, dass wir ja hier von dem einen Roman einer Lyrikerin reden?
Ja, überrascht hat mich das eigentlich nicht, weil die Konzentration auf die Sprache und auf die Kürze der Sprache ist, Herr Grünmann, Sie können mir da bestimmt recht geben, ist genau das, was eine Arbeit an einem Gedicht ja nicht vorrangig, aber doch auch ausmacht.
Das Grünbein hört mir zu, der Lyriker.
Also ich stutzte gerade. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Lyrik auch eine Schule der Sachlichkeit gerade gewesen ist im 20. Jahrhundert. Richtig. Man hat immer die Vorstellung, nein, das Lyrische ist jetzt schwärmerisch oder irgendwas. Nein, es ist eher die Konzentration auf Sprachdetails etwa oder auf Bilder. Ja. Das ist insofern... Ich bin sehr gespannt, das Buch werde ich mir unbedingt holen. Es klingt zum Beispiel so, ich habe mal ein Wort dafür geprägt, eine ähnliche Art Prosa, kaleidoskopische Prosa. Das heißt, das machen die Dichter, wenn sie plötzlich dann Prosa schreiben. Auf die gehen gar nicht so gerne episch ins Breite, sondern wiederum so aus Kernen erzählen, Kernen, bauen die was zusammen. Vielleicht
kaleidoskopisch ist ein wunderbares Wort für diesen Roman. Das trifft es ganz genau. Wenn sie den gehört hätte, sie wäre ihnen um den Hals gefallen wahrscheinlich, weil sie sich erkannt gefühlt hat. Genau das. Und deshalb finde ich es richtig, was Sie sagen und auch mein Empfinden stützt, dass es in dieser Kürze eben die Konzentration ist. Und das hat mir auch so enorm imponiert, weil man in diesen kurzen Sätzen, in diesen kurzen Szenen alles weiß, alles sieht. Das ganze Haus ist einem bekannt, das ganze Leben, obwohl man nur wenig darüber weiß. Also ich freue mich, wenn Sie es lesen.
Ja, unbedingt.
Ja.
Wie schön auch unsere Rezensionsarbeitsgemeinschaft hier.
Ja, wirklich, es macht Spaß.
Verena Aufermann und ein bisschen auch Doris Grünbein über den Roman Maud Martha von Gwendoline Brooks, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Ott, mit einem Nachwort von Daniel Schreiber, erschienen im Manesse Verlag. Wie gesagt, ein schmales Buch, 155 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Verena Aufermann. Doris Grünbein ist bei uns, der Schriftsteller. Sein neues Buch Der Komet spielt vor allem in Dresden in der Zeit des Nationalsozialismus. Und in dieser Zeit hat in Dresden der Wissenschaftler Viktor Klemperer gelebt. Sein Buch LTI, Lingua Terzi Imperii, hat er kurz nach dem Krieg veröffentlicht. Und dieses Buch hat in unserer Sendung am vergangenen Freitag, Herr Grünbein, eine Rolle gespielt. Denn es gab am 9. November in Dresden zwei Lesungen aus Viktor Klemperers LTI-Buch. Die eine Lesung in der Synagoge Dresden-Neustadt und die andere wurde von den Freien Wählern in Sachsen veranstaltet. Wie hat das denn auf Sie gewirkt als gebürtiger Dresdner, dass die sehr weit rechts stehenden Freien Wähler so eine LTI-Lesung veranstalten?
Na, es ist ja auffällig, in Dresden wird praktisch alles ganz schnell zum Streitfall. Dass nun auch Viktor Klemperer, der jüdische Romanist und eben Verfasser dieser Studie über die Sprache des Dritten Reiches, dass nun an ihm auch gezerrt wird politisch, war jetzt neu. Ich habe das nicht ganz verstanden, weil eigentlich die Aufforderung, die vom Klemperer her ergeht, ist ja gerade, dass man Sprache, also politischer Sprache, Verwaltungssprache etc. Analytisch begegnet. Dieses Projekt konnte man ja eigentlich immer fortsetzen. Er selber hat es ja versucht in die DDR-Zeit hinein, da ist es dann nie erschienen, aber es gibt Studien, wir wissen das. Und man kann es eigentlich auch für die Gegenwart machen. Also was für Schlagworte, was für technische Ausdrücke werden jetzt in der öffentlichen Debatte etwa oder in der politischen Debatte verwendet? Das kann man bis heute fortsetzen. Und nun hatten vielleicht jetzt wieder alle Seiten das Gefühl, ja, das müssen sie selber politisch tun. Aber ich habe nur gesehen, dass das Klemperer hier zum Teil instrumentalisiert wird, ja.
Von den Freien Wählern, meinen Sie?
Ja, denke ich schon, ja. Also die Frage überhaupt des Gedenkens praktisch an das Holocaust, der Shoah, Auch das ist ja scheinbar sozusagen, an dem wird auch herumgezerrt von allen Seiten jetzt.
Sie selbst haben am Samstag erst, also vor 2 Tagen, einen langen Text veröffentlicht in der Süddeutschen Zeitung. Das ist eigentlich ein Aufschrei, dieser Text gegen den, da zitiere ich Sie jetzt, gegen den nackten Judenhass mitten in Europa, in Deutschland. So haben Sie das formuliert. Was hat Sie dazu gebracht, diesen Artikel zu schreiben?
Ich wollte schon sehr viel länger mal was schreiben. Es gab ja immer wieder in den letzten Jahren, tauchte das so in Wellen auf, wieder Anzeichen wirklich von massivem Antisemitismus, auch tief in dieser Gesellschaft. Und nun an diesem 7. Oktober war etwas passiert, das mich allerdings komplett sprachlos gemacht hat erstmal. Also eine vollkommen unmenschliche Reaktion auf das, was da wirklich passiert war, wie schnell das übergangen wurde, wie schnell das wieder sozusagen Gegenstand wurde von jetzt politischer Auseinandersetzungen. Und ich habe gespürt, dass aus der Sicht der auch hier lebenden Juden muss es ein enorme Einsamkeitsgefühle ausgelöst haben. Also es stand sozusagen gar keiner bei richtig. Es gab wie immer dann diese Lippenbekenntnisse. Oder wenn man nur die Demonstrationen nimmt, auf der einen Seite wirklich Massen aufstanden, um an Gaza jetzt zu erinnern. Und auf der anderen Seite ein relativ kleiner Trupp von Menschen, die sich da um das Brandenburger Tor versammelten. Das tat weh.
Sie schreiben in diesem Text auch, also ich greife jetzt einen Satz heraus, was natürlich eigentlich nicht geht, ich mache es trotzdem mal, den Satz, betitelt groß und breit besprochen wird von nun an aber der Albtraum Gaza. Und Albtraum Gaza haben Sie in Anführungszeichen gesetzt. Muss denn nicht auch dieser Albtraum besprochen werden?
Ja doch, nee, es war jetzt zum Beispiel ein Spiegeltitel. Mhm. Und ich weiß, ja, es geht auch in der internationalen Presse, konzentriert man sich da. Damit wird aber nochmal das, was eigentlich der Auslöser war, immer weiter überschrieben gleichsam. Und das ist enorm. Ich verstehe es nicht ganz. Warum kann man so schnell von dieser Tatsache dieses außerordentlichen Massakers übergehen, jetzt sozusagen in das, was nun täglich geschieht? Und ja, es ist eine militärische Aktion, die hoffentlich in Zukunft, für die Zukunft verhindern kann, dass nochmal Tötungen in dieser Größenordnung möglich sind. Und erst danach gibt es jetzt vielleicht irgendwann Möglichkeiten der Einigung. Und ja, natürlich gehöre auch eher zu denen, die von Anfang an gesagt haben, es muss dann tatsächlich irgendwann so ein Zweistaatlichkeitskonzept her. Es ist ja sozusagen von der Gründung her schiefgegangen, dass quasi der eine Staat gegründet wurde und der andere nicht. Das hatte aber auch viel mit der Verweigerung der arabischen Seite zu tun von Anfang an, das muss man deutlich sagen.
Das Grünbein, über dieses Thema hat er in der Süddeutschen Zeitung am Samstag geschrieben. Wir haben uns hier heute getroffen für ein Gespräch über sein Buch Der Komet. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen mit 290 Seiten. Für 25 Euro gibt es dieses Buch. Herr Grünbein, haben Sie vielen Dank für diese Stunde im Deutschlandfunk Kultur.